ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Dennis Yücel.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind Journalist, Sie sind Autor, Sie schreiben für die Tageszeitung Die Welt. Sie sind Sprecher des PEN-Zentrums Berlin. Sie haben vor 8 Jahren selbst unter dem Vorwurf der Terrorpropaganda in der Türkei in Haft gesessen. Davon fast 300 Tage in Einzelhaft. Und das hat damals zu großen politischen Verwerfungen zwischen Deutschland und der Türkei geführt. Und jetzt wird wieder protestiert in der Türkei nach der Festnahme des Oberbürgermeisters oder des Bürgermeisters von Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Es wurden sehr viele Menschen außerhalb von İmamoğlu auch noch verhaftet. Wie erleben Sie persönlich diese letzten 21 Tage in der Türkei?
Ich bin ja nicht in der Türkei. Ich wurde damals nach meiner Freilassung, war das quasi auch die Bedingung, die der türkische Staatspräsident Tayyip Erdoğan persönlich gestellt hat. Okay, ich lasse den laufen, aber der muss dann auch das Land verlassen. Ich habe zuerst ein bisschen rumgezickt, habe ich dann auch nachgegeben. Eine lange Geschichte, die ich aber auch schon oft erzählt habe.
Aber Sie waren
jedenfalls
nicht mehr da.
Seither bin ich nicht mehr da. Seither führen wir eine Fernbeziehung. Und es ist auch nicht so, dass ich in den letzten Jahren so regelmäßig über die Türkei geschrieben hätte. Es gibt jetzt, die Welt hat eine neue, also eine Nachfolgerin als Türkei-Korrespondentin, die normale Berichterstattung macht. Aber in so einer Situation habe ich dann natürlich auch in den letzten Wochen ich das Thema natürlich weiter noch verfolge, Kontakte habe, dann auch ergänzt durch Analysen, Beiträge, durch Sachen, die man von hier machen kann, weil das für mich natürlich auch eine persönliche Sache ist. Das wäre falsch, das zu leugnen.
Mhm. Und wie haben Sie es erlebt, diese letzten 21 Tage?
Auffüllend. Also es sind die größten Proteste seit, nicht in der Zeit, als ich im Gefängnis saß, das war Zeit des Ausnahmezustandes, das war eine völlig andere Situation. Das sind die größten Proteste seit den Gezi-Protesten vom Frühjahr 2013, über die ich damals da noch für die Taz berichtet habe. Da war ich in Istanbul, in Ankara, in Provinzstädten, in der anatolischen Provinzstadt wie Kayseri, während der Gezi-Zeit. Danach habe ich, sozusagen von Gezi ausgehend, habe ich dann nochmal ein Reportagebuch über die Türkei geschrieben. Also das ist eine Zeit wirklich, die ich sehr aus der Nähe erlebt habe. Und seither sind das jetzt die größten Proteste. Ich finde es interessant, was so die Gemeinsamkeiten sind, aber vielleicht auch, was die Unterschiede sind. Vielleicht kommen wir noch dazu. Aber seither ist es was Aufwühlendes, weil es auf der einen Seite, um Ihre Frage nochmal präzise zu beantworten, aufwühlend, weil auf der einen Seite steht gerade die Frage an, ob die Türkei die Reste einer von Demokratie in Gestalt von Wahlen, die schon lange nicht mehr fair sind, aber beeinträchtigt werden und so weiter, aber immerhin, es finden Wahlen statt und auch die Auszählung war in den letzten Jahren im Großen und Ganzen, zumindest Erdoğan wurde immer auch tatsächlich auch gewählt von einer Mehrheit. Jetzt steht die Frage im Raum, ob das diesen Resten von Demokratie auch noch geschliffen wird und die Türkei sich von einer Autokratie zur Diktatur wandelt. Mhm. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist mit den Protesten die Hoffnung verbunden, dass die türkische Gesellschaft dieses Regime überwindet, weil in den Protesten geht es um weitaus mehr als um die Frage, wer jetzt Oberbürgermeister von Istanbul ist.
Ja, Sie haben es gerade selbst, das müssen wir vielleicht nochmal kurz aufgreifen, Gezi ins Spiel gebracht, also die Gezi-Proteste vor 12 Jahren, das waren so die letzten sehr, sehr großen Proteste gegen die Regierung und jetzt eben wieder, wo man Hunderttausende auf der Straße gesehen hat. Gibt es einen Unterschied zwischen heute und vor 12 Jahren?
Mehrere. Also Gezi war, das ist meine Analyse, aber was ich aber auch aus vielen Gesprächen aus der Zeit auch weiß, Gezi war auch ein Protest gegen die Opposition, also gegen die Art und Weise, wie Opposition gemacht wurde. Natürlich richtete sich wie der meiste Protest meistens gegen die Regierung, aber es war auch ein Einspruch an die Adresse der Opposition. Das ist heute anders. Heute spielt die CHP, die Republikanische Volkspartei von Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk, spielt eine wichtige Rolle. Sie organisiert nicht alles, im Gegenteil. Die Studenten, junge Leute waren sogar diejenigen, die als Erste auf der Straße waren, aber die CHP spielt eine wichtige Rolle. Das ist sozusagen ein formaler Unterschied. Ich glaube, bedeutender ist der Unterschied. 2013 war eine Generation auf der Straße, die unter Erdoğan aufgewachsen war. Die erste Generation in der Türkei, die ohne Angst vor der Polizei aufgewachsen war. Weswegen sie und dann aber zu spüren begann, dass diese Freiheiten, an die man sich gewöhnt hatte, auch in Zeiten des wirtschaftlichen Booms, das waren quasi die guten Jahre unter Erdoğan, Und diese Generation begann zu spüren, dass die Freiheiten, an die man sich gewöhnt hatte, jetzt so langsam einkassiert werden und das Ganze in Richtung einer islamisch gefärbten Autokratie kippt. Dagegen richtete sich der Widerspruch, um es an einem Beispiel auszuführen. Einer der Punkte, die Leute da immer wieder sagten, das waren damals Verbote von Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit, Entzug von Schanklizenzen und so. Heute würde niemand mehr auf die Straße gehen, weil Schanklizenzen entzogen werden, weil das kann sich gar nicht, das können die Leute gar nicht mehr leisten.
Also die Gesamtsituation
ist schlechter geworden. Das ist heute sehr viel mehr, es geht heute sehr viel mehr um wirtschaftliche Fragen. Also Gysi war, bei Gysi ging es um individuelle Freiheitsrechte und um kollektive Rechte, um Identität von Aleviten, von Frauen, von kollektiven Rechten. Heute geht es sehr viel mehr um Brot als um Freiheit.
Und es sind vor allem die Jungen, die demonstrieren.
Das war damals auch schon so.
Am 19. März wurde der Bürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, von der türkischen Polizei festgenommen. Der Vorwurf Korruption und Terrorismusunterstützung. Sie haben im gleichen Gefängnis gesessen, in dem İmamoğlu jetzt sitzt. Gucken wir mal auf das Aktuelle. Also die Staatsanwaltschaft beschuldigt İmamoğlu, Anführer einer kriminellen Organisation zu sein. Vorwürfe wegen Korruption, Erpressung, Bestechung, Geldwäsche und im Zusammenhang mit kommunalen Verträgen. Ist da was dran aus Ihrer Sicht oder könnte da irgendwas dran sein?
Es könnten. Das sind zwei verschiedene Fragen. Also die Frage, ob Kommunalverwaltungen in der Türkei für Korruption anfällig sind und sagen gleich von welcher Partei, würde ich sagen ja. Die Frage, was jetzt İmamoğlu konkret vorgeworfen wird auf Grundlage dieses des Hafturteils, würde ich genauso klar sagen, da ist nichts. Da ist absolut nichts, ja, wie wir in Berlin sagen würden. Mhm. Also die Anklagepunkte stützen sich auf Aussagen anonymer Zeugen, die ihrerseits vom Hörensagen berichten. Ich habe gehört das, ich könnte mir vorstellen, dass jenes, also diese Vorwürfe, sie sind nicht nur konstruiert, sie sind auch noch lausig schlecht konstruiert. Mhm. Also das ist absolut, was den Korruptionsteil anbetrifft. Und dann ist es natürlich ganz lustig, dass diese Regierung, die wirklich Korruption systematisiert hat, die bei dem großen Korruptionsskandal Ende 2013 ließ Erdogan seinen Hausimam eine Fatwa erstellen, mit der Kernaussage war auch dann die Überschrift, Korruption ist nicht Diebstahl. Und dass diese Regierung, die von den eigenen Leuten, die wirklich eine so korrupt ist, wie keine Regierung in der Geschichte dieses Landes, İmamoğlu Korruption vorwirft, das ist nicht nur dreist, das ist wirklich auch tollkühn. Der zweite Vorwurf, diese Terrorunterstützung, deswegen erging jetzt bei İmamoğlu nicht die Untersuchungshaft, aber bei anderen, seine Mitarbeiter, bei dem Bezirksbürgermeister von Şişli, einem Bezirk im Zentrum Istanbuls. Dieser Vorwurf stützt sich darauf, dass die CHP mit der pro-kurdischen DEM-Partei, wie sie inzwischen heißt, bei der Kommunalwahl Absprachen getroffen hat.
Ist das verboten?
Das ist nicht verboten. Und das ist total irre, wenn man bedenkt, dass dieselbe Regierung gerade mit dem Anführer der militanten PKK verhandelt, dann der JAP vorzuwerfen, da gab es Absprachen in der Kommunalwahl, dass man vielleicht auf Kandidaten verzichtet und statt so zwischen zwei legalen Parteien, das ist wirklich vollkommen aberwitzig. Und auch das ist sozusagen für Erdogan mit Blick auf den doch interessanten Wandel in der Grundpolitik, ist das auch das eine sehr riskantes Unterfangen.
Aber also Sie halten das für konstruiert.
Ich halte das für konstruiert. Es ist wirklich, es ist nicht so, dass Korruptionsermittlungen ermittelt wurden und dann hat es İmamoğlu getroffen, sondern es gab die Absicht, İmamoğlu kalt zu stellen, seine Kandidatur, seine Kür als Präsidentschaftskandidaten der JAP zu verhindern. Erdogan hat Anfang Januar, als zwei Bezirksbürgermeister der JAP verhaftet wurden, hatte angekündigt, wörtlich noch große Rüben, das ist so eine türkische Redewendung, also ins Deutsche könnte man das übersetzen, noch dicke Fische, ja, da kommen noch andere dicke Fische. Erdogan hat das angekündigt. Kurz vor der Verhaftung von İmamoğlu wurde das von einigen Scharfmachern der Regierung nochmal quasi wirklich explizit angekündigt. Der wird bald verhaftet und genau das ist dann erfolgt. Also es gibt den politischen Willen, es gab den politischen Willen, İmamoğlu zu verhaften und eine vollkommen von Erdogan kontrollierte Justiz hat dann da irgendwas angedichtet und nochmal das, was sie da angedichtet haben, das ist nicht nur konstruiert, das ist auch schlecht konstruiert.
Viele Menschen in der Türkei sehen das auch so. Es gab wirklich große Proteste dort und dann kam das Bayramfest, also das Zuckerfest. Das wurde dann von Erdogan auch gleich 2 Tage verlängert und dann ist tatsächlich Ruhe eingekehrt. Und da habe ich mich gefragt, warum funktioniert sowas eigentlich? Warum sind die Leute dann wirklich mal kurz nicht mehr auf die Straße gegangen? Hat man dem Protest da schon die Luft rausgelassen?
Nein, das glaube ich nicht. Das war, die Proteste hatten anfangs 2 konkrete Ziele. Ja, nochmal, wir begonnen, die haben sogar, kann ich nochmal diese Uni-Sache, das ist, glaube ich, nochmal eine genauere Erläuterung wert. Also erstmal von den Studenten ausgehend und dann erst die JP hat 1-2 Tage gebraucht, um nachzuziehen. Und dann hat man sich in Istanbul versammelt, aber auch, und das ist wichtig, nicht nur in Ankara und Istanbul und Izmir oder Antalya, Eskişehir sozusagen, Städte, die auch ohnehin säkular eher der Opposition zuneigen, sondern auch in Rize am Schwarzen Meer, konservativ, nationalistisch, Erdogans Heimatregion, in Konya, in Zentralanatolien, der Wiege des politischen Islams in der Türkei. Natürlich nicht in der Masse wie in Istanbul oder Izmir, aber trotzdem. Und diese Proteste hatten anfangs zwei konkrete Ziele. Das eine, solange İmamoğlu und seine Freunde und Weggefährten im Polizeigewahrsam saßen, eine Verhaftung zu verhindern. Und das zweite, eine Zwangsverwaltung für die Stadt Istanbul zu verhindern, so wie das seit vielen Jahren leider Praxis ist in den kurdischen Gebieten, wo gewählte Bürgermeister abgesetzt und durch Zwangsverwalter ersetzt werden. So, das eine Ziel hat man erreicht, das andere nicht. Und dann, glaube ich, ist die Frage, sich zu stellen, okay, habe ich jetzt eine realistische Aussicht durch Massenproteste, wenn wir jetzt jeden Tag auf die Straße gehen und jeden Tag mehr werden, ja, haben wir eine realistische Aussicht, dass diese Regierung zurücktritt? Und wenn diese Aussicht nicht besteht, dann, glaube ich, ist es klug, sich auch was anderes zu überlegen, einen Gang runterzuschalten, Formen zu entwickeln, an denen sich auch andere Leute beteiligen können, die vielleicht vor der Polizeigewalt, vielleicht ältere Leute, die Polizeigewalt scheuen. Und ich glaube, Ruhe eingekehrt ist nicht, nur weil jetzt gerade in den letzten Tagen keine großen Proteste
mehr. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben gegen 800 Personen, die an den Demonstrationen beteiligt waren. Was sind das für Leute, gegen die da Anklage erhoben wird? Sind das die jungen Leute, die wir auf der Straße sehen?
Das sind vor allem junge Leute. Also sitzen ungefähr knapp 300, 98, wenn ich mich richtig an die Zahl erinnere, sitzen im Gefängnis, allein in Istanbul. Das sind junge Leute, die wirklich in den letzten Wochen eine sehr wichtige Rolle gespielt haben bei den Protesten, die auch die Opposition, die größte Oppositionspartei vor sich hergetrieben haben. Also der Anfang war ja, ein Tag vor der Festnahme von Ekrem İmamoğlu wurde sein Universitätszeugnis annulliert, was eine Voraussetzung ist in der Türkei, um für die Präsidentschaft kandidieren zu können. Und das war ein Moment, da gab es an der Universität Istanbul, das ist die älteste Universität der Türkei, deren Geschichte und inklusive der Vorgeschichte kann man die sich bis in osmanische, bis teils, also eigentlich ganz genau will sein, will bis in byzantinische Zeit zurückverfolgen. Also eine wirklich altehrwürdige, renommierte Institution, die sich dafür hergegeben hat, wegen eines vollkommen schwachsinnigen Vorwurfs wegen eines angeblichen inkorrekten Fachwechsels, den der Mann vor 35 Jahren als Student gemacht haben soll, nachträglich das Universitätszeugnis abzuerkennen. Und an dem Tag, einen Tag vor İmamoğlu's Festnahme, gab es einen Protest an der Uni Istanbul. Nicht so viele Leute, vielleicht 1000 Studenten, die da demonstrieren wollten. Die Polizei hat sich da vor die gestellt und die haben dann diese Polizeisperre, ohne dass es jetzt zu einer übermäßigen Gewalt gekommen wäre, die haben die einfach beiseite geschoben. Also es flogen keine Steine, auch die Polizei hat sich dann auch zurückgezogen. Aber dieser Moment, die Polizeikette beiseite zu schieben und das Demonstrationsrecht, was ja in der Türkei, auch in der türkischen Verfassung ein verbrieftes Grundrecht ist, was aber seit Jahren eigentlich kaum in der Realität der Opposition kaum noch gewährt wird. Das haben sich die Studenten da verschafft und das war ein Fanal. Und am nächsten Tag kam diese Festnahme. Und mit diesem Fanal aus Istanbul sind am nächsten Tag überall im ganzen Land an Universitäten Studenten auf die Straße getrieben, gegangen, was dann die Opposition auch vor sich hergetrieben hat. Und ich glaube, aus Erdogans Sicht war das ein strategischer Fehler, mit diesem Uni-Zeugnis anzufangen, weil die jungen Leute, die heutige junge Generation, die heute an die Unis geht, das ist die erste Generation, die in der Türkei aufwächst, denen es schlechter geht materiell als ihren Eltern.
Das aufgrund der wirtschaftlichen Lage.
Aufgrund der wirtschaftlichen Lage, aufgrund einer Krise, die seit 7-8 Jahren anhält. Einer Währungsverfall, Inflation, sprich einer Massenverarmung. So. Und sozusagen bis dahin zu kommen an die Uni, das war sowieso nicht einfach. Alle fragen sich, was kann ich mit diesem Universitätszeugnis überhaupt noch anfangen, wenn ich das hier beschließe, ich kriege eh keinen Job. Und dann kommt auch noch diese Nachricht, okay, wenn es also irgendwem hier so passt, kann ich sogar dieses Universitätszeugnis noch 30 Jahre später, kann mir das entzogen werden. Und das war ein Moment, wo zuerst in Istanbul Leute dagegen protestiert haben. Und ich, wie gesagt, das hat ein Fanal erst geschaffen. Hätte Erdogan diese Uni-Sache erst später später gemacht. Weiß ich nicht, ob es diese Kette dann auch von Beginn von der Uni Istanbul, dann die anderen Universitäten und dann quasi das halbe Land, ob das so sich in Gang gesetzt hätte, wenn er mit diesem Fehler, aus seiner Sicht mit diesem Fehler nicht angefangen hätte.
Aber ich höre daraus, also der Teil, der zivilgesellschaftliche Teil, der gerade protestiert, denen geht es im Grunde gar nicht so sehr um die große Politik, sondern teilweise auch einfach um die eigene Existenz, ums eigene Leben, die eigene Zukunftsperspektive.
Das lässt sich nicht so, das lässt sich nicht voneinander trennen. Ein guter Freund von mir in der Türkei, der ist Werbefotograf von Beruf, kocht liebend gern, interessiert sich für Fußball, der sagt mir schon vor vielen Jahren mal den schönen Satz, ich möchte in einem Land leben, wo ich nicht den Namen des Ministerpräsidenten kennen muss. Weil ich interessiere mich nicht für Politik und ich will das gar nicht wissen. Aber ich lebe in einem Land, und das war das unausgesprochene Rest, ja, wo alles, was in der Politik passiert, mein Leben, mein Alltag, nicht nur mein berufliches Leben, sondern auch mein Lebensstil, meine alles so derart beeinflusst, dass sich das eine von dem anderen nicht trennen lässt. Also die Leute sind nicht alles Anhänger von Imam Oğlu oder der JP, die protestieren, aber mit ihm verbunden, er ist das Symbol, er ist die Hoffnung dafür, dass das für ein besseres Leben der Leute in einem besseren Land. Also ganz trennen kann man das nicht, aber wie gesagt, zuvörderst geht es den Leuten nicht darum, dass Imam Oğlu, die Verhaftung von Imam Oğlu oder wer regiert Istanbul oder wer soll gegen Erdogan antreten beim nächsten Mal, sondern es geht darum, um das eigene Leben, um die Hoffnung auf ein besseres Leben, wofür Imam Oğlu dann zur Symbolfigur geworden ist, zum Hoffnungsträger geworden ist.
Was wir mitkriegen ist, es wird protestiert, aber im Hintergrund läuft ja jetzt einiges ab. Also die Anwälte von Imam Oğlu haben zum Beispiel Beschwerde eingelegt, auf der anderen Seite laufen Ermittlungen. Sie können da vielleicht auch ein bisschen aus eigener Erfahrung berichten. Was läuft denn da jetzt im Hintergrund ab in dieser Geschichte?
Das glaube ich, da läuft nicht so viel ab. Das ist nicht die Frage von, was die Anwälte da machen. Es gibt zum Beispiel jetzt gerade ein Fall, der gerade in der Türkei im Zusammenhang mit der Verhaftung viele Leute bewegt, das ist der Fall von Mahir Polat. Der hat die Funktion, ich glaube, dafür gibt es in Deutschland keine Entsprechung, zweiter Generalsekretär der Stadtverwaltung Istanbul. Mhm. Sein Zuständigkeitsgebiet ist, der kümmert sich sehr viel um Kulturpolitik, Denkmalpflege, der wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, seit Imam Oğlu 2019 da gewählt wurde. Mahir Polat wurde verhaftet. Bei ihm ist das Hafturteil beruht auf den Terrorvorwürfen, über die wir eben schon gesprochen haben. Mahir Polat ist Ende 40, schwer herzkrank, hat Kreislaufprobleme und leidet an Klaustrophobie. Also das, worauf gerade die Anwälte der Verhafteten, was sie gerade in den Mittelpunkt stellen, ist den Fall, dass Mahir Polat wenigstens freigelassen wird, auf freien Fuß gelassen wird, weil sie wirklich Grund haben, um seinen Gesundheitszustand zu fürchten. Das ist das, was auf der Ebene, ansonsten ist das keine, das ist ein politisches Verfahren, das entscheidende Spielfeld hier ist nicht das Gericht, also natürlich hat Imam Oğlu's Anwalt oder Imam Oğlu hat das auch selber in einer Botschaft mit dem Anwalt, über den Anwalt vermittelt, an die Öffentlichkeit schon mehrfach gesagt, hat Erdogan dazu aufgefordert, so schnell wie möglich ihn anzuklagen und dieses Verfahren gegen ihn vom türkischen Staatssender live übertragen zu lassen. So, da spricht natürlich auch ein politisches Selbstbewusstsein auch daraus. Aber die Frage, das entscheidende Spielfeld hier sind nicht die Gerichte und irgendwelche Hinterzimmer, sondern das ist ein politisches Verfahren. Und die Frage, wie das weitergeht, entscheidet sich nicht zuletzt auf der Straße.
Es gibt ja auch die politische Komponente mit der CHP, also der größten Oppositionspartei in der Türkei. Die hat eine Unterschriftenaktion gestartet. Das war der Vorsitzende der Partei, also Özgür Özal. Und das haben die in Trabzon gemacht, in der Geburtsstadt von Imam Oğlu. Und Ziel ist eine vorgezogene Neuwahl in der Türkei. Was verspricht sich die Opposition denn davon?
Ich glaube, es sind zwei Sachen. Das eine ist, was sie von Anfang an gemacht haben. Sie haben schon, Imam Oğlu wurde am Mittwoch, wenn ich mich richtig erinnere, festgenommen. Und am darauffolgenden Sonntag war diese parteiinterne Abstimmung angesetzt, in der Imam Oğlu zum Präsidentschaftskandidaten gekürt werden sollte. Ohne Gegenkandidaten, das war natürlich auch ein bisschen ein symbolischer Akt. So, nachdem er festgenommen wurde, hat die Partei Folgendes gemacht. Sie hat gesagt, okay, hier kann jetzt jeder mit abstimmen, ja, nicht nur Parteimitglieder. Mhm. Und mit dem Ergebnis, dass nicht nur 1,6 Millionen Parteimitglieder der JP, also fast alle ihre Parteimitglieder damit abgestimmt haben, sondern nach Angaben der JP 13,2 Millionen Nichtmitglieder, was in einem Land mit ungefähr 50 Millionen Wahlberechtigten echt schon eine große Zahl ist. Ob die Zahlen so stimmen, kann ich nicht überprüfen. Was ich nur gesehen habe, die Bilder von Wahllokalen, die sie aufgestellt haben, das war wirklich ein großer Anlauf und Zulauf?
Mhm.
Andrang. Mhm. Waren viele Leute. Und ich glaube, das sind so Sachen, das hat man dann mit dem Boykott fortgesetzt, darüber können wir vielleicht jetzt auch nochmal reden danach. Das sind alles so Elemente, wo man in einer Situation, wo du, wie ich eben schon sagte, mit den konkreten Protesten, mit den konkreten Zielen der Proteste, wo das eine hat man erreicht, das andere nicht, aber beides ist jetzt erledigt. Es gibt eine Polizeigewalt, die die großen Kundgebungen, die großen Mengen zwar nicht angegriffen hat, sondern immer am Rand, die Leute auf dem Nachhauseweg oder an Rändern und so, aber natürlich hat das eine abschreckende Wirkung. Ja? Und sich Elemente zu überlegen, um eine viel größere Partizipation zu ermöglichen, und zwar auch eine risikofreie Partizipation, ja, zugleich die Proteste sozusagen am Leben zu erhalten, aber einen Gang runterschalten, auch die Leute, finde ich auch verantwortungsvoll. Und genau solche Elemente braucht man. Und abgesehen davon will die JP tatsächlich vorgezogene Neuwahlen. Aber im Moment ist das ähnlich wie diese Präsidentschaftskandidatur, die man für alle aufgemacht hat, ähnlich wie die Boykottkampagne, ist auch das etwas quasi, um die Proteste auf niedrigere Flamme aufrechtzuerhalten, um nicht zu einer Normalität zurückzukehren. Mhm. Also ich glaube, die braucht schon ein bisschen längeren Atem, deswegen ist es schon richtig, da verschiedene Gänge auch bedienen zu können, mal ein bisschen runterschalten und dann wieder hochschalten zu können, aber nicht auf Null fahren. Das ist das vordere Ziel, glaube ich. Aber ansonsten wollen sie auch vorgezogene Neuwahlen. Das Lustige ist, Erdogan braucht die ja auch. Die vorgezogene Neuwahl.
Wir sprechen über die Türkei immer mittwochs in Istanbul und immer samstags in einer anderen türkischen Stadt will die Opposition in der Türkei nach der Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu nun protestieren. Journalist und Autor Deniz Yücel ist bei uns in SWR1 heute. Gestern war Mittwoch. Gab es eine große Demo?
Jetzt erwischen Sie mich auf dem falschen Fuß.
Ja, gut. Also es sollte zum Beispiel in Şişli, glaube ich, einen Teil.
Ja, es gab Şişli ist ein Stadtteil im Zentrum von Istanbul. Es beginnt sozusagen die eine Seite beginnt gleich hinter dem Gezi Park am Taksimplatz und streckt sich halt so ein paar alte, so ehemalige armenische Viertel, wovon noch ein bisschen Reste auch noch zu erkennen sind. Und es ist viel Geschäftsviertel auch und ist ein sehr säkulares Teil, also eine Gegend, wo die AKP keine 15-20% oder so liegt. Und da gab es gestern den Protest, weil der Bezirksbürgermeister von Şişli wurde gemeinsam mit Ekrem İmamoğlu festgenommen, verhaftet und wurde im Gegensatz zu İmamoğlu, wurde er nicht nur abgesetzt, sondern dass die Stadtverwaltung von Şişli, eine Gegend, die die AKP nie im Leben bei einer Wahl gewinnen würde, wurde nach dem Muster, wie in den kurdischen Gebieten schon seit vielen Jahren vorgegangen wird, also der Bürgermeister wird abgesetzt und durch einen vom Innenministerium bestellten Zwangsverwalter ersetzt. Da gab es Proteste, aber wie gesagt, das ist jetzt...
Jetzt haben Sie ja die Kurve doch noch gekriegt.
Habe ich die.
Ja, aber Sie haben ja gesagt, es ist ja nicht nur so, dass jetzt der Druck der Straße immer ganz, ganz viele jetzt das einzig Wichtige ist, sondern ein bisschen das zu koordinieren, die Luft rauszunehmen an manchen Stellen ist vielleicht auch gut. Und dabei haben Sie auch einen Boykott erwähnt. Was für einen Boykott meinen Sie da?
Damit hat der begann recht sozusagen zwischen am Ende schon bei den Kundgebungen vor dem Rathaus. Und die JP hat von ganz einfachen, grundlegenden Punkten die ausgegangen. Die haben gesagt, es gibt in der Türkei sehr viele Nachrichtensender, die jede einzelne Pressekonferenz, jede einzelne Rede von Tayyip Erdogan in voller Länge live übertragen. Und hier sind 1 Million oder sogar noch mehr Menschen auf so einer Kundgebung und ihr übertragt Backrezepte. Mhm. So. Und wenn ihr uns nicht seht, das hat Özgür Özel, der JP-Vorsitzende, wörtlich so gesagt, wenn ihr uns nicht seht, dann werden wir euch auch nicht sehen und deswegen boykottieren wir diese Sender. Und da die großen Medien in der Türkei alle Mischkonzernen gehören, die außerdem auch noch in Energie, Tourismus, Banken, was weiß ich, in all möglichen anderen Branchen machen, sind auch in diese Kampagne auch diese Konzerne auch, haben sie auch einbezogen. Es ist keine Kampagne, auch das finde ich klug, es ist keine Kampagne quasi gegen alle Unternehmen, die irgendwie mit der Regierung verbandelt sind, weil das sind quasi alle, sondern ganz konkret, wenn ihr über die Proteste nicht berichtet oder so gut wie nicht berichtet, wenn ihr versucht, das zu verschweigen, dann boykottieren wir euch. Dann zeigen wir euch die Macht, unsere Macht als Verbraucher. So. Und das einzige internationale Unternehmen, was da quasi doch mit reingeraten ist, das war Volkswagen und die beiden VW Tochterfirmen Audi und Skoda.
Wird nämlich auch boykottiert.
Audi und Skoda wird auch boykottiert.
Also wie breit kann ich mir so einen Boykott denn vorstellen in so einem Riesenland wie der Türkei? Hat das wirklich eine Wirkung?
Naja, wenn man nach den Reaktionen der Regierung urteilt, hat das einen Nerv getroffen. Mhm. Also es gibt diese allgemeine Boykottkampagne, es gab an einem Tag einen kompletten Konsumentenstreik, das ist so eine Idee, die man, ich glaube, das haben die Antikorruptionsproteste in Serbien haben das auch praktiziert, das haben sie von da abgekupfert. Da ging es nur darum, einmal die Macht zu zeigen, ja, wie viele Leute stehen dahinter und natürlich auch hier wieder eine Partizipationsmöglichkeit zu schaffen. Wenn du auf eine Demo gehst, ja, riskierst du vielleicht Tränengas abzubekommen, Gummigeschosse, im schlimmsten Fall festgenommen und verhaftet zu werden. Aber auch in der Türkei kann dich die Polizei nicht mit Gewalt in den Supermarkt zerren. So. Dieser Protest, dieser Boykott, dieser Konsumentenboykott, dieser eintägige soll was Einmaliges bleiben, weil damit würde man ja auch den eigenen Leuten schaden und die Oppositionellen müssen ja auch einkaufen, müssen ja auch sich irgendwie ernähren. Das andere gegenüber dieses Zielgerichtete, gegenüber bestimmten Unternehmen, das wirkt, weil die Regierung, also das sieht man an den Reaktionen der Regierung, jeder Minister hat sich danach hin irgendwie auf Twitter, auf X gezeigt, indem er irgendwo einkaufen geht und die haben wirklich jeden, den sie haben, selbst die Hofschranze, Mesut Özil hat sich dann auf X geäußert und gegen den Boykott und so. Das hat wirklich einen empfindlichen Nerv getroffen, weil Özil das auch mit einer Drohung verbindet.
Der das sagt, ist einfach gemein. Haben Sie was sagt, Persönliches mit dem Herrn Özil?
Nein. Er sagt, ich sagte jetzt nicht, Hofschranze ist für
Mesut Özil. Haben Sie gesagt,
ja. Ja, das ist nicht gemein. Das trifft sehr genau. Das ist ein Höfling. So, und das ist mit Mesut Özil. Aber gerade habe ich mich versprochen, mit der Drohung kommt nicht von Mesut Özil, dem ehemaligen deutschen Nationalspieler. Die Drohung kommt von Özgür Özel, dem Vorsitzenden der CHP, der nämlich an die Adresse dieser Unternehmen sagt. Zum Beispiel an die Adresse des Volkswagen-Kooperationspartners Doge. Das ist ein alteingesessenes Unternehmen. Die sind nicht erst mit Erdogan groß geworden. Die gibt es seit, 60 Jahren oder so oder noch länger. Und Özel sagt: So wie ihr euch heute verhaltet, so wie ihr, wie eure Medien, die natürlich nur das machen, was von der Stadt, da gibt es keine redaktionelle Autonomie oder sowas, die machen das, was die ansagen, was aus der Konzernleitung kommt. Ja. So wie ihr euch heute verhaltet, ja, davon werden wir morgen, wenn wir morgen an der Regierung sind, werden wir unsere Beziehungen zu euch, werden wir davon abhängig machen. Und das ist eine Drohung an die Adresse dieser großen Unternehmen. Und genau deshalb, glaube ich, reagiert die Regierung darauf auch so empfindlich, weil das eine Aktion ist, verbunden mit dieser sehr, sehr eindeutigen Drohung, weil das das Potenzial hat, der Regierung einen Teil der Unterstützung, nämlich in Wirtschaftskreisen, zu entziehen. Aber da die Regierung darauf auch nicht vertraut, gibt es auch auf der Seite gibt es Druck. Es gibt nicht nur Druck gegenüber, was so oft Thema ist, gegenüber Journalisten, sondern auch gegenüber der Wirtschaft. Das ist vielleicht etwas, was wir im nächsten Teil nochmal ausführen können.
Sie haben gerade erzählt, dass es eine wirtschaftliche Komponente gibt, die im Grunde eine große Rolle dabei spielt. Und ich glaube, dass es da so einen Punkt gibt, den Sie vielleicht dann noch zu Ende ausführen müssen, damit wir richtig verstehen, was da eigentlich die Power, also die Macht dahinter ist, die da steckt.
Also ich glaube, mit der Boykottkampagne habe ich ja eben schon gesprochen, warum die auch wirkt, weil es mit der Drohung verbunden ist an die Unternehmen, so pass auf, so wie eure Sender sich heute verhalten, wenn die nicht ihre Aufgabe erfüllen als Nachrichtensender, wenn sie über uns nicht berichten, dann werden wir uns das merken für den Tag, an dem wir und in nicht allzu weiter Zukunft, wenn wir an der Regierung sind. Da ist einerseits ein Druck, den die Opposition aufbaut auf die Unternehmen und darüber, dann deswegen kommt das auch bei der Regierung an, weil die befürchten, diese Unterstützung zu verlieren. Und zu den Sachen ihrerseits und auf der anderen Seite übt die Regierung auch Druck auf Unternehmen aus, wie zum Beispiel die Doge-Gruppe, die eigentlich von Haus aus, das sind nicht so Empörkömmlinge, die mit der AKP groß geworden sind, die gibt es auch. Der Kooperationspartner von VW, um an dem Beispiel zu bleiben, der Nachrichtenkanal NTV gehört, hat nichts mit dem deutschen NTV zu tun, und noch ein weiterer Nachrichtensender. Das ist zum Beispiel eine Gruppe, die Doge-Gruppe, mehrheitlich im Familienbesitz, Mischkonzern, das ist so altes Istanbuler säkulares Bürgertum. Vom Lebensgefühl her sind die AKP-Leute denen eigentlich weit weg. Das ist nur Opportunismus oder Geschäftsinteressen, weswegen die sich sehr, sehr an diese Regierung angenähert haben. Und jetzt gibt es den Druck von der Opposition. Es gibt aber auch den Druck von der Regierung. So. Ich habe vorhin schon gesagt, dass Erdogan quasi explizit, fast explizit Imamoglus Verhaftung Anfang des Jahres angekündigt hat. Diese Verhaftung vorausging quasi andere Maßnahmen, die quasi ebenfalls Ankündigungen waren. Dazu gehörte, im Februar wurden der Vorsitzende des Istanbul, des türkischen Unternehmerverbandes und der Aufsichtsratsvorsitzende festgenommen. In dem Fall Desinformation der Vorwurf. Ja, und Gesetz, was die deutsche, die Bundesregierung ja auch plant. Ja, Desinformation klingt auch viel moderner als irgendwie der altbackene Terrorvorwurf. Jedenfalls, sie saßen Polizeigewahrsam, wurden dann laufen gelassen, aber das war eine ganz klare Einschüchterung an die Adresse. Genauso gab es, wurden Journalisten festgenommen, es wurden Anwälte festgenommen, es wurde jemals eine sehr wichtige Figur, eine Managerin von vielen berühmten Schauspielern und Popstars und so, wurde verhaftet, die sitzt im Gefängnis im Zusammenhang mit den Gezi-Protesten. 12 Jahre später wird ihr Putschversuch vorgeworfen.
Ja.
Das sagt jemand, die selbst nicht in der Öffentlichkeit steht, aber potenzielle Multiplikatoren, Influencer, Popstars beeinflussen könnte. Und das waren die Versuche, sozusagen vor Imamoglus Verhaftung so vorzubereiten, indem man verschiedene Milieus, Journalisten, Showbiz, Anwälte, Unternehmer voreinschüchtert. Und dann dachte man, gut, dann wird die JEP, wird dann vielleicht ein bisschen rumprotestieren, aber die werden dann übereinander sich herfallen und innerhalb von ein paar Tagen wird das gegessen sein. Und dieses Kalkül ist nicht aufgegangen. Von den Studenten habe ich vorhin schon gesprochen, was halt auch nicht funktioniert hat, das Kalkül, dass die CHP, die wirklich eine komplizierte Partei ist, aber die ist nicht übereinander hergefallen, sondern hat sich sehr geschlossen gezeigt. Mhm. Der Vorsitzende Özgür Özel, der so ein bisschen im Ruf stand, ein blasser Apparatschik zu sein, ist in diesen letzten Wochen ist er in einer Weise quasi aufgeblüht, die wirklich bemerkenswert ist. Und mit all dem hat die Regierung, glaube ich, so nicht, damit haben sie nicht gerechnet.
Wir versuchen mal mit Herrn Yücel, Journalist für die Welt, mal zu verstehen, warum die Dinge in der Türkei eigentlich so sind, jetzt gerade wie sie sind. Und Sie haben jetzt vorhin mehrfach erwähnt, Ekrem İmamoğlu wurde nicht zufällig verhaftet jetzt, sondern das war im Grunde mit Ansage, es war angekündigt. Ein Grund könnte ja zum Beispiel sein, dass man das wusste. Es gab ja in letzter Zeit sehr, sehr viele Bürgermeister, besonders im Südosten, in den kurdischen Gebieten, die abgesetzt wurden. Einfach so.
Ja, aber das gibt es seit das gab es erstmals mit der Ausrufung des Ausnahmezustands 2016 und hat sich danach über alle Kommunalwahlen immer wieder wiederholt. Bürgermeister wurden gewählt, wurden dann auch wieder abgesetzt. Und ich finde, vielleicht sollte man das noch einmal noch sagen, auch wenn die Sendung noch recht fortgeschritten ist. Kommunalwahl klingt in Deutschland halt so wenig. Ja? Aber es ist doch eher jetzt nicht so wichtig, wer in Stuttgart regiert oder in Reutlingen oder wo auch immer. In der Türkei ist es schon, ja, aber in der Türkei ist es so, es gibt keine Zwischenebene, es gibt keine Bundesländer. Der Posten des Oberbürgermeisters von Istanbul ist der zweitwichtigste gewählte Posten in der Türkei. Vor allem mit diesem Verfassungsreferendum, wo das Parlament seine Bedeutung weitgehend verloren hat. Also der wichtigste Posten ist natürlich der des Staatspräsidenten, der direkt gewählt wird. Der zweitwichtigste Posten, der per Wahl entschieden wird, ist die Frage, wer die größte Stadt, wer die größte, mit Abstand größte Stadt, wichtigste Stadt in jeder Hinsicht der Türkei regiert.
Also Sie sagen, es ist was anderes, wenn ein İmamoğlu abgesetzt wird, als wenn jetzt jemand in einer mittelgroßen Stadt im Südosten von Anatolien abgesetzt wird.
Das hat man auch an Reaktionen gesehen, zum Beispiel an den Börsen, an dem politischen Impact, auch im Ausland. Es ist natürlich, also es wäre auch es gab auch schon Bürgermeister der CHP, die abgesetzt wurden. Es ist aber was anderes, sozusagen auf dem zweitwichtigsten Posten, der per Wahl vergeben wird in der Türkei. Ja. Das ist was anderes als jeder andere Staat.
Aber Sie haben ja selbst darauf hingewiesen, dass Erdogan schon die Zügel angezogen hat. Es wurden diverseste Leute verhaftet. Sie haben gesagt, Journalisten, Künstler, aber auch Anwälte, dann auch viele Politiker. Der Vorsitzende der rechtsradikalen Partei, Safer Parti,
wurde
auch und dann auch Chef der Arbeitgebervereinigung. Tüziat wurde, also Ömer Aras wurde verhaftet, also irgendwie quer.
Zum Teil wurden sie festgenommen.
Durch das Spektrum.
Ja, natürlich. Also nicht alle wurden verhaftet. Einige, wie die Unternehmer, Führung des Unternehmerverbandes, die wurden wieder dann laufen gelassen. Also nur haben ein paar Tage in Polizeigewahrsam verbracht. Aber das waren Einschüchterungsversuche in alle Richtungen. Aber ich glaube vielleicht nochmal, was gerade passiert, das sind jetzt nicht nur mehr, noch mal wieder eine große Demonstrationswelle, ja, das ist es auch. Aber ich glaube, zwei Sachen sind wichtig. Das eine ist, das muss man wissen, dass in der Türkei die politische Rechte, zu deren der politische Islam auch immer gehörte. Ja, der politische Islam, die Konservativen, das waren die seit der ersten freien Wahl 1950, haben die immer bei ihrer Argumentation immer, wir sind das Volk, wir haben die Mehrheit. Und die JRP hat sich Mitte der 60er nach links geöffnet, hat eine linke Teil sozusagen. Sie hat, ist zugleich die Partei des säkularen Großbürgertums, aber sie ist noch die Partei, zugleich auch die Partei des Staatsgründers, der alten Eliten. Und du hattest in der Türkei lange Zeit, fast immer, abgesehen von den 70er, wo die JRP mal kurzzeitig die stärkste Partei war. Ansonsten war die Mehrheit immer rechts der Mitte. Und Erdogan hat sich auch immer darauf verlassen. Während der Gezi-Proteste hat er zum Beispiel immer wieder damit gedroht, ich kann meine 50% kaum zurückhalten. So etwas hat man von ihm in den letzten Wochen nicht gehört. Mhm. Während die JRP auch die Terminologie, die Erdogan und auch andere Rechts-, Mitte-Rechtspolitiker immer benutzt haben, die Mehrheit, der Volkswille, die benutzen auch absichtlich genau diese Begriffe. Die JRP ist plötzlich, vertritt die Mehrheit, während Erdogan sich nur noch auf das immer wieder beruft und nämlich auf den Staatsapparat, auf die Justiz, auf die Polizei, sagt auch, da wird noch mehr kommen, die Justiz wird ihrer Arbeit nachgehen. Das ist eine Koordinatenverschiebung von historischer Bedeutung.
Aber auffällig ist ja, also Erdogan, fassen wir mal so zusammen, Erdogan braucht neue Unterstützende und da ist er jetzt auch auf die Kurden zugegangen und zwar in Person seines Koalitionspartners, nämlich der MHP-Partei, die rechtsextrem ist und die auch einen Parteivorsitzenden hat, sehr alter Mann. Und der ist hat den Kurden, und das wäre undenkbar gewesen noch vor kurzer Zeit, die Hand gereicht. Also will Erdogan die Kurden für sich gewinnen, kann man so vielleicht auch jetzt vor kurzer Zeit diese Friedensannäherung mit der PKK, mit Abdullah Öcalan erklären?
Also es gibt so einen Klischeesatz in der Türkei. Hier ist die Türkei, hier kann jederzeit alles passieren. Das Blöde aber an diesem Klischee ist, wie an den meisten, an vielen anderen Klischees auch, sie stimmen ja. Da kann wirklich jederzeit alles passieren und dass der Vorsitzende der absoluten Ultranationalisten auf die Kurden so zugeht, auf die PKK zugeht, das ist ja nicht auf die legale Partei, die werden ja, da setzt sich die Unterdrückung fort, sondern auf den Anführer einer militanten, teils terroristischen Organisation. Das ist wirklich so komplett jenseits alles.
Also Sie verstehen es auch nicht so richtig.
Ich verstehe, man versucht, ist alle rätseln darüber, worum es geht, weil die PKK auch militärisch in der Türkei in den letzten Jahren, die PKK-Spiel ist militärisch quasi erledigt in der Türkei.
Mhm. Wenn dann eher im Nordirak.
Im Nordirak und noch viel wichtiger Syrien, die Zukunft Syriens, wo die PKK zum ersten Mal in 50 Jahren bewaffneten Kampf quasi ein Gebiet errungen hat, auch gegen den IS sich erkämpft hat, unter sehr, sehr hohem Blutzoll, was jetzt nicht nur ein paar Dörfer irgendwo im Nordirak im Kandelgebirge sind. Das ist wirklich, das ist echt die hinterletzte Provinz.
In Syrien ist das nicht so.
Naja, Erdogan versucht, das ist interessant, oder die Regierung versucht, das ist der Versuch mit Öcalan, der lange Zeit nach dem Ende des letzten Waffenstillstands, Friedensprozesses, der so zwischen 2009 ungefähr bis 2015 sich fortsetzte, der war lange Zeit abgemeldet, den durfte auch keiner besuchen. Und das ist jetzt nur meine persönliche Vermutung. Erdogan denkt sich, mit dem kann ich einen Deal finden, der tickt so ähnlich wie ich. Und Öcalan wird sich wahrscheinlich denken, der tickt so wie ich, aber ich bin der Klügere, ich versuche den übers Ohr zu hauen und der andere wird versuchen, ihn über den anderen übers Ohr zu hauen. Das sind so zwei ältere Herren, auch Bacelli, wenn man den noch dazu nimmt, drei ältere Herren, die zum Ende interessanterweise auch für ihre letzten Tage vielleicht noch was reißen wollen. Das heißt aber nicht, dass die Kurden alle quasi das machen, was Öcalan befiehlt. Für die Kurden in der Türkei, auch bei diesen Protesten in den letzten Wochen, war das interessant, dass die Partei sich den Protesten die Proteste unterstützt hat. Es gab auch welche kleinere in den kurdischen Gebieten oder die Basis, ein Teil der Leute haben auch an der Kundgebung teilgenommen, aber sie hatte jetzt nicht mit all ihrer Kraft, nicht ihre komplette Anhängerschaft dahin mobilisiert, weil es für sie natürlich bei aller Skepsis, die gegenüber dieser Annäherung bleibt, trotzdem natürlich der Wunsch auf eine Lösung des Kurdenkonflikts für sie natürlich wichtig ist. Aber der Unterschied zu vor 10 Jahren, beim letzten Mal, war der Waffenstillstand eingebettet in einen allgemeinen Diskurs von Menschenrechten, Minderheitenrechten, Vergangenheitsaufarbeitung, Demokratie. Von all dem gibt es heute nichts. Ja? Und plötzlich kommt der Chef der rechtsextremen MHP und sagt, hallo PKK, macht doch euren Kongress, kommt nach in die Türkei, macht einen Kongress und löst euch auf. So, das ist,
Kurios.
Das ist kurios und Erdogan, was sich Erdogan davon sicher erhofft, ist die Unterstützung bei seinem Versuch, noch eine weitere Amtszeit und vielleicht bis an sein Lebensende Präsident zu bleiben.
Warum haben wir jetzt so lange über die Kurden geredet? Es gibt ein Beispiel eines kurdischen Politikers, das schon auch als Vorbild vielleicht für das, was jetzt mit dem türkischen, mit dem Istanbuler Bürgermeister İmamoğlu passiert, herhalten kann. Das ist nämlich Herr Demirtas.
Selahattin Demirtas sitzt seit 8,5 Jahren im Gefängnis in Edirne. Das ist an der äußersten Grenze zu Bulgarien und der Türkei, also 1600 Kilometer von seiner Heimat in Diyarbakir entfernt. Das ist quasi eine zusätzliche Schikane für die Familie, die dann erstmal nach Istanbul fliegen und dann nochmal 2 Stunden Auto fahren muss. Sehr populärer Politiker, auch wenngleich insgesamt in einer anderen Dimension als İmamoğlu, den Erdogan weggesperrt hat in der Hoffnung, dass er dann auch vergessen werden würde. Er sitzt seit 8,5 Jahren trotz einschlägiger Urteile des Verfassungsgerichts und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und ist aber, was er nicht geworden, was nicht passiert ist, er ist nicht vergessen worden. Demirtas, glaube ich, spielt heute sogar eine autonomere und eine wichtigere Rolle für die Politik in der Türkei als zum Zeitpunkt seiner Verhaftung. Was Erdogan plant, er möchte nochmal eigentlich Zeit seines Lebens, aber erstmal die nächste Amtszeit bekommen. Dafür ist verfassungskonform der einzige Weg. Dafür ist eine vorzeitige Neuwahl.
Müsste sonst die Verfassung ändern. Zweidrittelmehrheit hat er nicht.
Die hat er nicht. Mhm. Aber eine vorzeitige Neuwahl will auch die JP. Bei İmamoğlu ist es so, dass die er könnte aus der Haft heraus auch kandidieren. Formal ist das kein Hindernisgrund. Das mit dem Zeugnis wäre ein Hindernisgrund. Oder es schwebt ein Verfahren gegen ihn, ein Beleidigungsverfahren, wo er schon in erster Instanz verurteilt ist, zu 2 Jahren Haft. Sollte das rechtskräftig werden, nächste Instanz, könnte er nicht kandidieren. Aber ich glaube, es ist nicht wichtig, ob İmamoğlu da beim nächsten Mal kandidiert oder nicht. Das ist nicht die entscheidende Frage, weil dafür haben wir auch ein historisches Beispiel. Als die AKP 2001 gegründet wurde, als sich Erdogan und seine Weggefährten sozusagen mit dem Programm angetreten sind, wir machen eine Versöhnung von politischem Islam und Demokratie, war er nicht bei der Parteigründung dabei, weil er ein Politikverbot hatte. 2002 errang die AKP einen Wahlsieg. Erdogan wurde nicht gewählt, weil Politikverbot. Abdullah Gül hat damals an seiner Stelle als Treuhänder quasi kandidiert, hat aber auch allen gesagt, alle wissen, dass ich für jemand anderes hier stehe. Und nachdem die AKP gewählt wurde, wurde der Druck sowohl aus der Türkei als auch aus dem Ausland damals nach 9/11 und so weiter in dieser politischen Konjunktur, wurde der Druck von innen und von außen so groß, dass die Militärs, die damaligen Machthaber, die Situation einfach nicht mehr aufrechterhalten konnten. Und dann fand sich auch irgendein Gericht, das dieses Politikverbot aufgehoben hat. Dann fand sich ein Weg, eine Nachwahl zu organisieren, dass Erdogan quasi als über eine Nachwahl ins Parlament gewählt wurde. Und 6 Monate nach dem Wahlsieg der AKP war Tayyip Erdogan Ministerpräsident. Also der formale Weg, der wird sich finden. Ich glaube, das ist nicht das Entscheidende. Erdogan wird daran, glaube ich, da kann man leider keinen Zweifel haben, Erdogan wird alles versuchen, wirklich alles, um die Macht nicht zu verlieren. Aber diese formalen Sachen sind am wenigsten wichtig. Und letzter Satz, an der Frage, wie dieser Konflikt, jetzt nicht in den nächsten Tagen und Wochen, aber diese Eskalation, von dieser Eskalation wird es kein Zurück geben, in eine Normalität von beiden Seiten nicht. Und je nachdem, wer das hier gewinnt, ja, wird Erdogan entweder seinem Ziel, das ist ja eine letzte große Schlacht, entweder wenn er das gewinnt, wird er bis an sein Lebensende an der Regierung bleiben. Und für die Opposition wäre das eine verheerende Niederlage. Auf mindestens 10, 15 Jahre würde sich eine Diktatur verfestigen.
Soweit die Prognose, soweit es aktuell möglich ist mit Deniz Yücel. Das war jetzt viel Hintergrund zur Türkei. Vielen Dank für das spannende Gespräch und danke für Ihren Besuch in SWR.
Ich danke, dass ich hier sein durfte. Und wenn ich zu schnell gesprochen habe, dann bitte ich um Nachsicht. Sie können das ja, wenn Sie das später hören, vielleicht mit langsamerer Geschwindigkeit abspielen. Und es war schön, hier in Stuttgart zu sein. Hier bin ich nicht so oft.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.